Guten Morgen miteinander. Ja, heute Morgen ein Aufruf zur Wachsamkeit. Eher etwas Ermahnendes. Seid nüchtern und wachet. Der Vers ist mir in den Sinn gekommen im Zusammenhang mit einem Buch, das ich gelesen habe, von Hans-Jörg Stückelberger. Er ist ja der Führer von Zukunft CH, der Leiter dieser ganzen Bewegung. Ist selber Pfarrer gsi, hat sehr ein grosses historisches Wissen und hat einiges auch niedergeschrieben in einem Buch «Aufstieg und Verrat Europas». Wir sollen nüchtern sein und wachen. Das ist mal eine Ermahnung. Jetzt geht es aber dazu, ganz eine grosse Hoffnung. Das steht ja im 2. Petrus 5, Vers 8. Und im Vers 10 lesen wir nachher das. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Das ist sehr positiv. Wir haben Gott aller Gnade. Das ist wirklich fantastisch, dass wir diesen Gott dürfen haben. Und ich möchte diesen Text jetzt im 1. Petrusbrief uns vorlesen. 1. Petrus 5, 8 bis 11. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher und sucht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an euren Geschwistern, die in der Welt sind. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen. Stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist ein ganz besonderer Text. Ich habe zuerst nur den Vers 8 angeschaut. Und als ich hier weitergelesen habe bis zum Vers 11, hatte ich mein Predigtthema für heute eigentlich gehabt. Ich habe gesagt, es sind fantastische Verse, die da stehen. Es steht wieder einmal, in wenig Text sehr viel drinnen und ein Aufruf zum Nüchtern und wachsam sein. Ich werde in einem zweiten Punkt auf das Beispiel von Bileam eingehen, um daran zu zeigen, dass die Verführung, die Satan eben macht, sehr oft verborgen ist. Weil das Volk Israel hat absolut keine Ahnung gehabt, was da im Hintergrund abgeht. Die haben das nicht gewusst. Und wir haben manchmal auch keine Ahnung, was im Hintergrund abgeht, sollen aber Salz und Licht sein in einer verführten und verführerischen Welt. Und was das bedeutet, haben wir in der Einleitung schon ein bisschen gehört. Wenn wir dann wirklich ganz zur Wahrheit stehen, dann kann es ein bisschen heiss werden und knistern. Seid nüchtern und wachet. Denn wieso denn? Euer Widersacher. Wir haben in dieser Welt einen Widersacher. Und das müssten wir uns ganz, ganz klar werden. Es ist einer, der will uns lecken, der will uns linken, der will uns vernichten. Es wird auch gesagt, wer es ist. Euer Widersacher, der Teufel. Das ist noch verrückt. He? Der ist mächtig. Es ist der Teufel selber. Und was macht er? Er geht umher. Der gibt keine Ruhe. Mir hat einmal ein Seelsorger gesagt, als ich wirklich eine grosse Not hatte und zu ihm bin, hat er gesagt, denk ja nicht, dass Satan jetzt denkt, jetzt liegt der Röbi am Boden, jetzt müssen wir ihn ein bisschen schonen. Jetzt denkt er, jetzt ist er am Boden, jetzt machen wir ihn noch gerade ganz fertig. So ist er. Er ist ein böser Widersacher. Der geht umher, der ist ruhelos.
der schaut immer, ob er einen kann verwünschen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Ist noch gut, wenn wir manchmal genau lesen. Wie ein brüllender Löwe. Er ist kein Löwe. Aber er tut so, als ob. Und er macht Lärm. Er will uns Angst machen. Allerdings, ich will ihn jetzt nicht kleiner machen, wenn er raus ist. In der Offenbarung lesen wir zweimal, es sei die alte Schlange und der grosse Drache. Also ich will ja nicht in der Dunkelheit ganz allein auf freier Wildbahn an einem grossen Drachen begegnen. Dann hätte ich dann schon ein bisschen Angst. Der ist gefährlich. Wir müssen uns in Acht nehmen vor Satan. Er ist auch keine Witzfigur. Das ist vielleicht einer von seinen ganz grossen Siegen und von seiner grossen List, dass er sich zu einer Witzfigur machen konnte. Damit die Leute meinen, ja, das Teufel, komm. Nein, er ist gefährlich. Er ist ein Widersacher. Und was will er? Er sucht, wen er verschlingen kann. Der will kaputt machen. Er will zerstören. Er will töten. Jesus selber in Johannes 8,44 sagt von ihm, er war ein Menschenmörder von Anfang an. Das war er schon immer und das ist er immer noch. Er will unseren Tod. Ist klar. Drum, seid nüchtern und wachet. Jetzt heisst es aber nicht, seid ängstlich und zittert. Das würde auch überhaupt nicht passen im Zusammenhang vom Text. Es würde auch nicht passen mit dem, was wir gehört haben aus dem Jesaja, dass wir uns eben gar nicht sollen fürchten. Aber wir müssen aufpassen. Wir müssen auf der Hut sein. Das sollen wir. Und erst, als ich das gemerkt habe, dass da nicht steht, seid ängstlich und zittert, erst jetzt verstehe ich auch den Vers 7 voran, oder besser gesagt, der Zusammenhang dazwischen. Ich habe das immer so isoliert angeschaut und habe gedacht, ja, der Vers 7 ist so eine Ermahnung oder ein Aufruf und der Vers 8 ist etwas Neues. Aber eigentlich sehe ich jetzt viel mehr Zusammenhang. Vers 7 heisst ja, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also wir dürfen unsere Sorgen auf Gott werfen. Aber das heisst nicht, dass du jetzt einfach sorglos kannst in den Tag hineinleben und sagen, jetzt kommt sowieso alles Gute. Ich muss mir um nichts sorgen. Nein. Du musst einfach nicht Angst haben, aber du musst nüchtern sein und wachen. Was nüchtern ist, möchte ich vielleicht an einem ganz simplen Beispiel erzählen. So in meinem Leben lernt man verschiedene Frauen kennen. Meine Mutter zum Beispiel, die hatte eine furchtbare Angst vor Schlangen. Das wäre jetzt nicht nüchtern. Einfach alles, was so ein bisschen schlängelt und macht, juhu, das war ganz verrückt. Die Bäuerin, wo ich immer bei dieser Bauernfamilie in die Ferien bin als Sohn und wo ich auch Französisch gelernt bin, die hatte eine furchtbare Angst vor Mäusen. Das ist auch nicht nüchtern. Also meine Mutter hat gar keine Angst vor Mäusen, nicht einmal vor Ratten. Die ist als Kind mit einem Besen auf Ratten los. Aber vor Schlangen hat sie Angst gehabt. Und meine Tochter hat eine Wahnsinnsangst vor Spinneln. Ist mal vorgekommen, als wir heimgekommen sind, ist ein Finken mit im Gang am Boden gelegen und der Zettel nebendran, Achtung, Spinne darunter, bitte wegräumen. Erschlagen hat sie noch getraut, aber wegnehmen nicht mehr. Das ist eben nicht nüchtern, oder? Das ist einfach irgendwie so eine undefinierbare Angst. Kann man haben, man hat manchmal Angst vor Sachen, die sich gar nicht lohnt. Und manchmal vielleicht zu wenig vor etwas, was sich lohnen würde. Seid nüchtern und wachet. Schaut dein Wort. Und jetzt kommt eine ganz gute Botschaft. Der Teufel, der schleicht zwar umeinander, der sucht, wenn er kann, kaputt machen, er schreit wie ein Löwe, aber jetzt heisst es ganz nüchtern, dem widersteht. Offenbar ist es möglich. Zum Glück steht noch wie. Dem widersteht fest im Glauben. Also mit deiner Muskelkraft kannst du ihm nicht widerstehen. Mit deiner Weisheit auch nicht, da ist viel zu listig und viel zu schlau. Du musst im Glauben sein. Im Glauben, dass Gott ihn schon besiegt hat am Kreuz von Golgatha. Dort hast du Schutz. Und vielleicht wisst ihr ja, wie Löwe jagen. Vielleicht darum das Beispiel oder das Bild von einem Löwe, die greifen eigentlich nie eine geschlossene Herde an. Sie probieren, die Herde aufzuschrecken, dass die Tiere auseinanderrennen und dann schauen sie, wo springt eins allein und das können sie erlegen.
ein Grund mehr, warum wir die Gemeinde brauchen. Solo-Christ sein ist nicht so gut. Geschwister zu haben, die für einen da sind, für einen beten, das ist wichtig. Das haben wir nötig. Ein Grund mehr. Und jetzt steht noch etwas Besonderes da in diesem Text. Wir sollen ihm widerstehen, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Tönt ein bisschen komisch, darum habe ich gelesen, an euren Geschwistern, die in der Welt sind. Das ist das Gleiche. Hey, du bist nicht allein, wo versucht wird. Es werden alle versucht. Du bist nicht allein, wo Nöte hat und Schwierigkeiten. Das begegnet allen. Du bist nicht allein, wo von Satan kaputt gemacht werden. Und darum hast du Widerwärtigkeiten im Leben. Das erleben alle. Komisch ist, dass wir manchmal fast nicht trauen, darüber zu reden. Das ist noch eigenartig. Aber in dem Wissen, dass die Geschwister in der Welt genau gleich versucht werden. Die haben den gleich Find. Der will eigentlich alle kaputt machen. Aber jetzt gibt es eben die gewaltige Hoffnung. Ich gehe noch eins zurück. Jetzt kommt der wunderschöne Vers hier. Der Gott aller Gnade aber. Wenn er ins Maul verwutscht hat, der Widersacher. Und hat können zu Fall bringen. Dann dürfen wir wieder aufstehen. Wir haben einen Gott aller Gnade. Und der hat uns nicht zu einer Niederlage berufen, sondern er hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Und der Gott, der möge uns, jetzt kommt noch einmal ein Einschub, he? Nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, jetzt steht da zweimal in diesen wenigen Versen steht von Leiden. Aber es steht eine kurze Zeit. Jetzt weiss ich nicht, wie ihr kurze Zeit definiert. Was ist jetzt eine kurze Zeit? Wenn ich den Arm breche, dann geht es ein Zeitchen, dann ist es wieder gut. Wenn ich die Schultern operieren muss, dann muss ich 6 Wochen bis 3 Monate mit so einem Trommel unter dem Arm rumlaufen. Dann ist es aber auch wieder einigermaßen gut. Aber manchmal haben wir vielleicht eine Not und beten ein Jahr dafür, 5 Jahre. 10 Jahre, 30 Jahre, es geht nicht weg. Das gibt es. Ist jetzt das immer noch eine kurze Zeit? Im Vergleich zur Ewigkeit schon. Gott, der Gott von aller Gnade, der hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Und er selber möge uns, nachdem wir eine kurze Zeit gelitten haben, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Können wir alles nicht selber, aber er kann es für uns. Ja, und es gibt halt eben Leiden. Das ist so. Aber die wahre Macht, die ist beim Herr. Das ist ganz klar. Er hat die Macht, darum steht das auch am Schluss da. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unsere Aufgabe, wir sollen widerstehen, fest im Glauben. Ich weiss nicht, wie dein Kampf aussieht im Moment. Ob der gerade heiss ist oder ob es gerade recht gut geht. Ob du etwas Besonderem leidest, schwere Versuchungen, an einer lebensbedrohlichen Krankheit. Sonst an grossen Nöten, die dich beschäftigen. Sei das mit Angehörigen, sei das im Beruf, sei das finanziell, sei das vielleicht sogar gewisse Zweifel im Glauben. Dir möchte ich heute zurufen, der Gott aller Gnade aber, der dich zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, er selbst möge dich, nachdem du eine kurze Zeit gelitten hast, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. So, dass wir dann alle wieder von ganzem Herzen können sagen, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und jetzt zum Zeigen, was manchmal abgeht im Hintergrund, ohne dass wir eben wissen, was denn los ist. Das sehen wir am Beispiel von Bileam. Der Bileam ist für mich eine Figur mit sehr vielen Fragezeichen. Es geht um die Zeit, wo das Volk Israel aus Ägypten ist ausgewandert und jetzt stehen sie da, noch östlich vom Jordan, vis-à-vis von Jericho und wollen nach 40 Jahren Wüstenwanderung endlich ins verheißene Land einziehen. Und jetzt sind sie da. Wenn ihr jetzt unten links schaut, für die, die geografisch begabt sind, im Südosten, nein, im Südwesten natürlich, unten links, da kommt jetzt etwas Neues rein, da ist die Gegend von Moab. Östlich vom Toten Meer. Da lagert jetzt das Volk Israel. Sie haben den Moabiterkönig, den Balak, gefragt, dürfen wir durch bei dir? Wir wollen nur durchwandern. Wir machen nichts, weder links oder rechts vom Weg. Und der Balak hat gesagt, nein. Und zwar hat er nein gesagt, weil er wahnsinnig Angst hatte. Der hat gesehen, dass die Völker, die bis jetzt den Israeliten widerstanden haben, die sind alle besiegt worden. Und jetzt hat er das Gefühl, das ist jetzt auch das Ende von uns Moabiter. Es heisst in der Bibel, es graute den Moabitern vor den Kindern Israels. Die hat das Grauen gepackt. Und jetzt verbietet er denen durchzuwandern. Sie sind zwar schon da, sie sind schon fast durch. Die Geschichte ist darum noch einmal ein Fragezeichen. Sie sind schon fast vorbei da bei ihm. Und jetzt schickt er zum Prophet Bileam. Wisst ihr, wo der wohnt? Jetzt müsst ihr ganz oben an der Karte schauen. Der zu oberst oben wohnt, wo die zwei roten Pfeile sind. Ungefähr dort ist die Stadt Peor. Irgendwo am Euphrat oben. Und man weiss von dem Bileam, wenn der jemanden verflucht, dann ist er verflucht. Und wenn er jemanden segnet, dann ist er gesegnet. Dem seine Prophezeiungen treffen ein. Jetzt schickt der Balak Fürsten mit Geld und so zum Bileam. Und die kommen und sagen, musst du das Volk verfluchen. Und der Bileam sagt, muss man ihn gut halten, ich muss zuerst Gott fragen. Er wartet die ganze Nacht und am anderen Morgen kommt er zu diesen Fürsten und sagt, ich komme nicht, Gott hat gesagt, ich soll nicht kommen, das Volk sei gesegnet. Dann sind die zurück zum Balak und der Balak hat sich nicht solo abfertigen und schickt mächtigere Fürsten zurück. Und hat gesagt dem Bileam, wenn du das Volk für mich kommst, komm verfluchen, dann gebe ich dir wahnsinnig viel Ehre. Und hat der Bileam gedacht, ja, wenn es so viel er gibt, dann muss man Gott schon noch einmal fragen. Und dann hat er ihn noch einmal gefragt. Und interessanterweise hat Gott das zweite Mal gesagt, den Gang halt. Aber du sagst nur, was ich dir eingebe. Wir kennen die Geschichte, oder die Bibel kennen, die kennen die Geschichte. Bileam macht sich auf den Weg, auf seiner Eselin. Und unterwegs stellt sich ihm ein Engel des Herrn einfach in den Weg. Eselin, sieht der Engel, der Bileam nicht. Und da muss ich schon sagen, an Bileam, seine geistliche Sicht ist offenbar weniger gut als die von einem Esel. Und das ist nicht gerade so ein Ruhmesblatt, oder? Die Eselin bricht unter ihm sogar zusammen, klemmt ihm das Bein ein, er schlägt sie und dann fängt sie an zu reden, die Eselin. Das scheint der Bileam überhaupt nicht zu verwundern. Und nachher macht ihm Gott die Augen auf und dann sieht er den Engel. Und der Engel sagt ihm eine ganz heftige Warnung. Bileam, sag nur, was Gott dir sagt. Jetzt weiss ich nicht, ob ihr das schon mal erfahren habt. Ich nehme es nicht an. Ich habe es noch nie erfahren. Mir ist noch nie plötzlich ein Engel mit einem Schwert im Weg gestanden und er sagt, du sagst nur, was ich dir sage. Das ist mir also noch nie passiert. Bileam ist erschrocken, aber er wusste, ich darf nur sagen, was Gott sagt, und ist gegangen. Und jetzt kommt er da zum Balak, und der Balak hat ihn auf einen Hocker raufgeführt, wo man so aufs Lager sieht vom Volk Israel, nicht das Ganze, aber ein Teil von diesem Lager. Und der Balak hat 7 Altäre aufgestellt. Sehr religiöse Leute. Auf jedem ein Stier und ein Bock geopfert. 14 Tiere. Und dann hat er dem Bileam gesagt, so, und jetzt verfluchen wir das Volk. Und der Bileam hat sich zurückgezogen. Gott hat ihm gesagt, was sagen, der Bileam kommt und sagt das. Genau so, ein riesen Segensspruch. Der Balak ist wütig geworden. Hat er seine Altäre zusammengepackt, ein bisschen weitergezogen auf dem Hügel, noch einmal aufgestellt, noch mal 14 Tiere geopfert und jetzt verfluchen wir das Volk. Und der Bileam hat noch einmal Gott gefragt und hat sie noch mal gesegnet. Dann hat der Balak noch einmal das gemacht, zum dritten Mal, und von einem anderen Ort aus. Der Bileam hat dort Gott nicht mehr gefragt, aber er hat das Volk noch ein drittes Mal gesegnet. Und der Balak ist sehr, sehr zornig geworden.
Das ist so das, was man weiss, wenn man 4. Mose 22 bis 25 liest.
Aber über Bileam kann man noch mehr wissen. Nur muss man es an anderen Orten suchen.
Und das ist jetzt das Verrückte. Eigentlich dürfte dann die Geschichte wie abgeschlossen.
Und plötzlich liest man so noch am Anfang vom Kapitel 25, und Israel ließ sich in Sittim nieder, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter, und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an, und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor.
Baal Peor, Hauptgott der Moabiter.
Ja gut, was hat jetzt das mit dem Bileam zu tun? Das liest man im Kapitel 31. Viel weiter hinten. Dort steht plötzlich, siehe, sie haben ja in der Sache des Baal Peor, also mit dem Götz da, durch den Rat Bileams die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, so dass der Gemeinde des Herrn diese Plage widerfuhr.
Wow.
Durch den Rat Bileams. Jetzt hat er offenbar doch noch etwas mehr gesagt, weder was Gott ihm gesagt hat, was er soll sagen. Er hat einfach gesehen, so was ich jetzt geredet habe, jetzt gibt es weder Geld noch Ehr. Jetzt muss in diesem Balak noch irgendetwas stecken, oder? Und dann sind die zwei vielleicht ein bisschen abseits gegangen und der Bileam hat gesagt, du Balak, so weisst du, nur so unter uns. Wenn du ein hübsche junge Frauen in das Volk schickst, die jetzt 40 Jahre in der Wüste rumgetrampelt ist, und die kannst du zur Unzucht verleiten und die Frauen nachher das Volk verführen, ihre Götter anzubetten, dann wird Gott sie nicht segnen. Dann trifft das nicht ein, was ich gesagt habe. Weil Gott segnet sie nicht, wenn sie ihn verlassen und andere Götter anbeten. Ungefähr so muss das jemand getönt haben, nehme ich an. Gott verlassen, dann segnet er sie nicht mehr. Ich sehe hier Parallelen zu Europa, zu der westlichen christlichen Welt. Wir haben Gott verloren. Und jetzt müsst ihr euch mal das Gestürm anhören in der Politik. Man versucht, miteinander zusammenzukommen, miteinander zu reden. Wenn es zwei schaffen, gibt es andere, die das fertig machen wollen. Ja, die haben doch nichts erreicht und weiss nicht was. Und andere jubeln es fast in den Himmel rauf. Und es ist ganz verschieden, was man hier alles hört. Es läuft recht krumm auf dieser Welt. Und wenn man so schauen will, was ist jetzt eigentlich wahr und was läuft wirklich, dann wird man nicht so ganz schlau daraus. Man merkt vor allem etwas in der heutigen Zeit. Der Segen Gottes wendet sich ab von unseren Ländern. Wieso sind wir nach Jahrzehnten vom wirtschaftlichen Wachstum so hoch in den Schulden wie noch nie? Das ist verkehrt. Aber es ist jetzt halt einfach so gelaufen, oder? Und jetzt haben wir noch ganz andere Probleme plötzlich mit Migration und so weiter. Und man weiss nicht mehr, wie damit umgeht. Es wird immer schwieriger. Warum ist das so? Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte.
Ja, wenn es nur Geld gibt. Wenn es der ungerecht ist, ist ja gleich. Wenn es nur genug Geld gibt.
Oder? Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben.
Zweimal im Neuen Testament kommt von diesem Bileam im Zusammenhang mit Geld, mit der Ehre und dem Geld, das er hat wollen, einfach.
Interessanterweise steht es eben nicht in diesen Kapiteln von seiner Geschichte. Man muss es nachher zusammensuchen. Und bei uns muss man manchmal gewisse Sachen, die Satan macht, auch ein bisschen zusammensuchen. Wie wirkt denn der im Verborgenen, wenn wir nüchtern und wachsam sein wollen? Also Geld und Stolz sind offenbar sehr schlechte Berater. Von Bileam weiss man auch noch, dass er gleich darauf gestorben ist. Der hat sein Geld gar nicht mehr brauchen. Es hat ein Gericht gegeben, ein Zorngericht Gottes über das Volk Israel. Und wo das vorbei war, hat es den Krieg gegeben zwischen Israel und Moab. Und Israel hat Moabiter besiegt. Und in diesem Krieg ist der Bileam ebenfalls durch Schwert umgekommen. Was der dort noch gemacht hat, ist mir rätselhaft, steht auch nie. Vielleicht hat er sich am Königshof bei den Moabitern noch ein bisschen in seinem Raum sündeln, das kann sein, aber das ist dann gar nicht gegangen. Aber wichtig für uns, das Volk Israel hat vor allem nichts gewusst. Die haben weder die Segenssprüche gehört von Bileam, noch sein Rat, wo er gesagt hat, wenn sie kannst verführen zum Götzendienst, und das geht vielleicht am besten über Frauen, wenn dir das gelingt, gehen sie dir Segen verlustig. Und dann hast du sie im Sack. Verführung. Führt mich zum dritten Punkt. Jetzt rede ich ein bisschen über die Aufklärung. Die Aufklärung im 18. Jahrhundert. Auf Französisch hat dieser Zeitabschnitt einen wunderschönen Namen, oder? Le siècle des Lumières. Dann ist uns Menschen endlich ein Licht aufgegangen, oder? Vorher war ja das finstere Mittelalter, wenn wir so schimpfen. Es war übrigens gar nicht so finster, wie man immer davon erzählt. Aber nachher ist eben die Aufklärung gekommen. Man hat den Verstand angefangen zu brauchen. Und hat vor allem gemerkt, wir brauchen Gott nicht mehr. Wir haben ja selber einen Verstand. Und komischerweise, wenn man Gott nicht braucht, irgendwie braucht der Mensch eben gleich Götter. Wir sind hoffnungslos religiöse Wesen. Und jetzt hat auch einer gesagt, der Daniel Chodowiecki, kennen ihn nicht, muss es zugeben, 1791 hat er das gesagt, also so am Ende von der Aufklärung, wo man jetzt wirklich auf den Verstand hat gebaut, die Minerva, die römische Göttin von der Weisheit, also wenn Weisheit willst, dann musst du zur Minerva, dann musst du nicht zu Gott, oder? Dann musst du zur römischen Göttin Minerva. Die spendet das Licht von der Erkenntnis. Eine Erkenntnis, dass die Religionen von der Welt zusammenfinden können. Wow. Schon etwas gehört von Ökumenen. Ist das aktuell oder ist es nicht aktuell? Das ist schon interessant. Aber dort hat es angefangen. Einer der ganz grossen Denker dieser Zeit ist Immanuel Kant. Er hat Bücher geschrieben, unter anderem die Kritik der reinen Vernunft, und stellt Vernunft über alles. Und das ist ganz verrückt, eigentlich entgegen zu dem, was die Bibel sagt, oder? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und ich möchte sagen, das muss man auch richtig auslegen, oder? Braucht die Verstand schon. Wenn es draussen regnet, dann nimm den Schirm mit. Und wenn es kälter wird, legen Jacke mehr an. Und schau beim Einkaufen auf gesunde Nahrung, wenn dir das wertvoll scheint und so. Dann darfst du den Verstand schon brauchen, aber verlass dich nicht letztlich drauf. Du brauchst noch jemanden, der deinen Verstand leitet. Alleine ist das nicht gut. Das ist die Aussage der Bibel. Und jetzt kommen wir eben in das Jahrhundert von den Lichter, Le siècle des Lumières. Dann sind uns die Lichter aufgegangen, ganz verrückt, hat man endlich gemerkt, unser Verstand ist doch gut. Ja, da ist jetzt ein kleiner Witz drauf auf dieser Folie, oder? Anmerkung der Redaktion. Das ist ein kleiner Witz, den ich mir erlaubt habe. Ich bin da der Redakteur. Ich habe ja die Predigt geschrieben und die Bildli gemacht. Für mich ist das Jahrhundert der Irrlichter. Die haben uns völlig verblendet. Und sie haben in Katastrophen geführt. 20. Jahrhundert, eine absolute Katastrophe. Und was hat der Kant gesagt, was Aufklärung sei? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Also auch ohne Gott. Wenn du noch Gott brauchst, oder die Bibel, um Wissen zu haben oder Weisheit zu finden, dann bist du einfach unmündig, oder? Dann bist du halt ein bisschen dumm. Dann bist du noch nicht aus dieser Unmündigkeit rausgekommen. Jetzt musst du endlich erwachsen werden. Und jetzt merken wir, warum wir Gläubigen in der Welt oft so belächelt werden. Das ist der Grund. Die haben das Gefühl, ja, wenn einer noch einige Krücken braucht, dann ist er also wirklich noch nicht mündig. Oder? Das soll jetzt zuerst noch ein bisschen studieren und selber denken. Gott sagt das Gegenteil. Man kann ihn durch Denken wahrnehmen, wenn man die Natur anschaut. Aber die Aufklärung macht das, dass man etwas anderes noch braucht als Offenbarung, eigentlich zunichte. Das ist noch schlimm. Ein grosser Vorläufer der Aufklärung war der René Descartes. Die, die ihn kennen, wissen, was er gesagt hat. Ich denke, also bin ich. Cogito ergo sum. Das ist ihm sein Spruch. Und er hat eigentlich an Gott geglaubt. Und er hat Gott auch nicht wegdiskutieren. Aber er wollte zeigen, dass man Gott mit dem eigenen Verstand finden kann. Man braucht nicht die Bibel. Das hat er nicht so gesagt, aber er hat gesagt, Gott muss doch mit dem eigenen Verstand finden. Wie kann ich jetzt das machen? Und als Denker hat er eben gesagt, wenn ich als endliches Wesen, ich stirbe, ich bin geboren und ich stirbe. Jeder Mensch vor mir ist geboren und gestorben, die nach mir, die werden geboren und werden sterben. Alles ist endlich. Die Natur ist endlich, die Pflanzen kommen und gehen. Alles ist vergänglich, es ist alles endlich. Warum habe ich als endlicher Mensch Gedanken an die Ewigkeit? Das kann ja gar nicht sein. Es kann nicht aus mir kommen. Das muss von einem Wesen außerhalb kommen, das ewig ist. Das muss von Gott kommen. Wäre eigentlich noch eine schlaue Schlussfolgerung. Aber das hat dazu geführt, dass man die Vernunft über alles hat gestellt, auch über das Wort. Und jetzt hat man einen vernunftmässigen Gott und dann macht man ihn klein, dann tut man ihn in Kästchen, oder? Gott muss so sein und so und so und so, kann ich ihn verstehen. Und voilà, das wär's dann. Aber so ein Gott ist nicht mehr allmächtig und offenbart sich auch nicht selber. Und darum ist die Vernunft, hat man dann gesagt, auch die Quelle von der ganzen Weisheit und die Quelle, jetzt müsst ihr aufpassen, von unserem moralischen Verhalten. Und weil der Darwin auch gekommen ist in dieser Zeit dort und nachher gesagt hat, ja, wir entwickeln uns immer weiter, ist die Hoffnung gekommen, unsere Entwicklung, wir werden also immer wie besser und folglich wird der Mensch mit seiner Vernunft immer das Gute wählen. Jetzt schaut mal ins 20. Jahrhundert zurück. Hat der Mensch immer das Gute gewählt? Im 20. Jahrhundert reden wir von Massenmord, von Völkermord, von der grössten Katastrophe, die die Welt je hat gesehen. Durch Lenin, durch Stalin, durch Hitler, durch Mao und durch viele andere. Wäre alles nicht möglich gewesen, ohne das Jahrhundert der Lichter. Dass man einfach auf die Vernunft setzt. Und die Vernunft sagt halt, ja, das siehst du ja bei den Tieren, wenn dir züchtest, dann züchtest du sicher nicht die Schwächsten. Dann nimmst du die Gesündsten und die Stärksten und mit denen machst du Nachkommen. Also müssen wir es mit den Menschen genau gleich machen. Wir müssen eine arische Rasse haben, die anderen musst du eliminieren, oder? Das ist vernünftig. Vernunft führt zu Scherbenhäufen. Wenn die nicht geleitet wird von der göttlichen Liebe, ist es eine Katastrophe. Und das, was im 20. Jahrhundert passiert ist, ist ein direkter Ausfluss von dem. Ich möchte schließen mit zwei Bibelworten. Seid nüchtern und wachet, denn wir haben wieder Sachen. Was ist der Teufel? Der geht umeinander. Wer versucht, wer er kann verschlingen. Er brüllt wie ein Löwe, will uns Angst machen. Aber wir sollen von ganzem Herzen auf den Herr vertrauen und uns nicht einfach auf unseren Verstand verlassen. Der bringt es nicht. Du kannst auch in die verschiedenen Kulturen schauen, was man in den verschiedenen Kulturen als vernünftig anschaut. Dann merkt man schon, das funktioniert nicht mit dem Verstand. Das ist derart kulturell abhängig. Wir brauchen eine allgemeine Wahrheit. Wir haben das nötig. Es ist kein Krücken. Es ist ein Fundament. Auch wenn es heute schlecht gemacht wird. Ja. Wir brauchen göttliche Offenbarung. Wir dürfen widerstehen, fest im Glauben. Bleiben wir fest im Glauben. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen, dass wir gewisse Sachen können wissen von den Schlichen von Satan, wenn er unser Denken vergiften will, wenn er uns auf alle Weise und Wege angreifen und verführen will, wenn er uns kaputt machen will. Aber du bist der Sieger von Golgatha. Du hast ihm dort den Kopf zertreten. Eigentlich ist der Feind besiegt. Danke von ganzem Herzen dürfen wir auf dich vertrauen. Und das wollen wir tun von ganzem Herzen. Und tue du unseren Verstand leiten und uns führen durch deine Gnade und durch deine Liebe. Hab Lob und Dank, Herr. Amen.